vorgestern, bevor ihr kamt, war der Jeff noch hier. Welcher Jeff denn? Ja, Jeff Bezos. Mit dem habe ich noch Tennis gespielt. Mhm. Ah, okay. Und der Kunde wollte es am Montagmorgen dann abholen. Ich bin Montagmorgen zur Messe gefahren. Wir hatten sonntags alles zusammengepackt. Da kann ich kein Hänger, kein Auto, wie auch immer. Mhm. Und der gesamte Messestand war komplett geklaut. Es war nichts mehr da. Also wir waren quasi pleite, bevor wir angefangen sind. Es gibt sicherlich zig Frameworks da draußen. Hauptsache, man benutzt eins, meiner Meinung nach. Also
die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Roman, ich starte mit einer steilen These, und zwar den größten unternehmerischen Mut beweist man nicht beim Aufbau, sondern beim Loslassen. Wer sein Lebenswerk nicht abgeben kann, hat es nie wirklich zum Unternehmer geschafft.
Also, ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit, ne? Also es kann natürlich wunderbar funktionieren, wenn du auch weiterhin Unternehmer bleibst und dein Unternehmen nicht loslassen kannst. Ich kann nur für mich behaupten, ich habe es ja vor anderthalb Jahren loslassen dürfen und auch können, dass es sicherlich auch ein absolut richtiger Schritt sein kann, wenn die Umstände dazu passen, dass man das Unternehmen auch loslassen sollte zu einem gewissen Zeitpunkt, weil die Leute, die es dann weiterführen oder auch weiterführen sollten, sind ja dann in der Regel Leute, die es dann eventuell dann auch besser machen können als einer selbst. Und das ist ja Teil des Unternehmertums, Leute zu befähigen, beziehungsweise Leute zu hiren, die einen Sachen besser machen als einer, als jemand selbst. Also von aber daher, ist eine 50-50-Entscheidung, ne?
Ja, ja. Aber nicht leicht. Keine leichte
nicht leicht,
Aufgabe.
Absolut ja. Nicht. Eine leichte Aufgabe ist es sicherlich nicht, wenn man gerade in unserem Fall fast 28 Jahre ein Unternehmen nicht nur gegründet hat, sondern auch als CEO geleitet hat, dann loszulassen, ist natürlich nicht mal eben so gemacht. Aber es ist auch ein Prozess, der fängt ja nicht, ist ja nicht sofort passiert, sondern ist eine Zeitreise gewesen, ne?
Ja, sehr schön. Darüber erfahren wir auf jeden Fall gleich ein bisschen was. Also Roman, schön, dass du da bist. Ich darf dich so ein bisschen vorstellen. Und zwar, du hast etwas geschafft, das fast niemandem bisher gelungen ist. Du hast eine Industrie erfunden, die es vorher schlicht nicht gab. 1996 hast du mit einem Freund vom Fußballplatz angefangen und ein einzelnes Wassertrampolin aus den USA importiert und verkauft. Und daraus habt ihr Vivid gemacht, dem Weltmarktführer für schwimmende Wasserparks mit, und da kannst du gleich nochmal berichtigen, ob die Zahlen richtig sind, mit rund 600 Anlagen in fast über 100 Ländern und etwa der Hälfte des Weltmarktes. Du hast das Unternehmen über fast drei Jahrzehnte aufgebaut, irgendwann einen Private Equity Partner an Bord geholt und dann, ja, wir haben es schon gehört, den schweren Schritt überhaupt gegangen, dein Lebenswerk geordnet übergeben und bist in den Beirat gewechselt. Und für mich stehst du für eine Frage, die jeder Eigentümerunternehmer sozusagen, der eingeholt wird, wie baut man etwas, das groß genug ist, dass es ohne einen selbst läuft und wie lässt man es dann los? Roman, willkommen im Bypreneur Podcast. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Tim. Bin sehr gerne hier. Freue mich auf die Stunde zusammen.
Sehr schön. Sind die Zahlen noch aktuell? 600 Anlagen in fast über 100 Ländern?
Ah, ich glaube, mittlerweile sind es deutlich mehr Anlagen, wenn man auch zum Beispiel die ganzen Pools dazu nimmt. Also mit Sicherheit 600 Installationen plus. Also jedes Jahr kommen neue dazu. Und über 100 Länder ist auf jeden Fall korrekt. Wir sind klar, meines Wissens jetzt bei Land 102. Wir können ja nachher nochmal über vielleicht unser großes B-Hack sprechen, dass wir uns in 204 Länder verkaufen wollen. Aber mittlerweile in 102 Ländern mit Vivid unterwegs, ist korrekt. Absolut.
Super spannend. Roman, wir starten mit einer kleinen Schnellfragerunde. Ich will so ein bisschen dich ein bisschen besser einschätzen können und dich kennenlernen. Und darum, ich gebe dir mal so was Kleines vor und du kannst dich entscheiden für das eine oder das andere. Und vielleicht gibst du uns ein bisschen Kontext, warum du dich für die eine Variante entschieden hast.
Machen wir.
Super. Industrie neu erfinden oder bestehendes Produkt im etablierten Markt weiterentwickeln?
Ja, in unserem Fall natürlich Industrie neu erfinden. Das war immer so ein bisschen unser Anspruch, nicht das, was es schon gibt, zu verbessern oder anders zu machen, sondern wirklich was komplett Neues zu machen.
Okay. Im Sommer im Meer schwimmen oder im Wasserpark?
Natürlich im Wasserpark. Ist doch klar, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Du kannst ja durch das Meer zum Wasserpark schwimmen, ne? Aber natürlich auf dem Wasserpark spielend.
Ist es im Jahr 2026 noch möglich, eine neue Industrie zu erfinden?
Ist immer möglich. Jedes Mal, auf jeden Fall. Also mal, als wir 1996 gestartet sind, war uns ja auch nicht bewusst, dass das eine komplett neue Industrie werden wird irgendwann mal. Und das ist ja Unternehmertum, ne? Das ist ja das Schöne, dass es immer wieder noch Leute gibt, die an verrückte Dinge glauben und die dann auch durchziehen und dann jetzt komplett Neues erfinden. So super.
Dein größter Fehler in fast 30 Jahren Whippet?
Fehler möchte ich gar nicht sagen. Gibt es wirklich Fehler? Also es gibt viele Herausforderungen, die wir haben meistern müssen. Ich sage immer, wir haben durch unsere Fehler gelernt, aber das waren im Nachgang nie wirklich Fehler, ob es jetzt neue Produkte waren, die vielleicht nicht wirklich funktioniert haben oder Produktionsthemen, die schon mal natürlich aufgekommen sind. Waren es im Endeffekt Fehler? Ich möchte sie nicht als solche bezeichnen.
Gründen mit dem besten Freund, was waren die größten Herausforderungen?
Also das Schöne, es war ja nicht jetzt damals mein bester Freund, sondern wirklich eine alte Fußballbekanntschaft. Also jetzt damals noch waren wir noch jung zusammen. Wir haben uns ja beim MSV Duisburg kennengelernt. Der Robert war Stürmer, ich war Torwart. Und er ist gebürtiger Kanadier, kommt aus Vancouver, also eine komplett andere Denke als meine Wenigkeit. Ich bin ja aus dem schönen Westmünsterland hier. Also da sind zwei Welten so per se schon mal aufeinander getroffen. Und das zu moderieren, beziehungsweise uns beide zusammenzunehmen, wir waren ja nie gleich. Und das hat uns dann irgendwo auch ausgemacht. Ne? Und das war eigentlich gar nicht so schwer, uns da zusammenzuwürfeln. Aber natürlich auch an einigen Stellen haben wir es oftmals gerieben, aber immer im Sinne von Whippet und dem Unternehmertum. Ne?
War das eure Aufteilung dann auch? Also er als Stürmer voraus und du hast hinten das Tor zugemacht?
Kann man so sagen, genau. Einer muss ja die Bälle hinten halten und einer muss sie ja vorne reinmachen. So sagen wir mal so ganz salopp. Ne? Ja. Witzigerweise, wenn du bei uns mal ins Headquarter kommst bei Whippet, wirst du das auch sehen, dass dieses Fußballthema, obwohl wir aus dem Wassersport natürlich jetzt gerade kommen, immer noch hochpräsent ist. Jetzt sind wir gerade bei der Weltmeisterschaft natürlich. Jeder Raum bei uns bei Whippet hat einen Fußballbezug. Ob du jetzt in den Changing Room, in die Umkleidekabine reinkommst, an meiner Tür stand zum Beispiel mal Coach Defense. Also einer, der quasi das ganze Kaufmännische, das Anführungsstrichen Deutsche, Trockene machen muss. Und dann hast du aber auch den Coach Offense, der vorne die Tore schießen muss, die Sales machen muss. Und das war der Robert, also par excellence. Den kannst du auf Messen schicken, den kannst du an die Front sozusagen schicken, an die Salesfront und er macht den rein.
Deal oder No Deal? Jemand bietet dir das Doppelte des Unternehmenswerts, aber du musst noch 7 Jahre operativ bleiben.
Also ich würde, es geht nie ums Geld. Also sag mal, ob ich jetzt operativ bleibe oder nicht. Auch damals, als wir die Chance hatten, jetzt 2018 einen Investor mit an Bord zu holen, war es ja nicht unsere Prämisse, ein Cash-In unbedingt zu machen, sondern wirklich zu gucken, wie bringen wir unser Baby auf das nächste größere Level. Und das war eigentlich die Hauptentscheidung. Und ob ich dann 2 Jahre, 5 Jahre oder 7 Jahre dann dabei bleiben müsste, da hätte ich gar keinen Stress mit. Also völlig, völlig in Ordnung. Also das käme für mich auch in Frage natürlich, ne?
Wir können ja so ein bisschen den Flieger starten und eigentlich ist ja so, dass fast jede Gründungsgeschichte eher so mit der guten Idee oder mit so einem Businessplan dann vielleicht auch startet und eure fingen mit diesem Wassertrampolin und einem Fußballplatz an. Also kannst du uns mal sozusagen zurückholen oder in die Situation holen, wie ihr euch damals getroffen habt und wie ihr auf das Thema Wassertrampolin gekommen seid?
Also ich habe es mir sicher schon ein paar Mal erzählt, aber es ist ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Also kommen beide jetzt nicht aus dem Wassersport, sondern sind eher aus dem Teamsport, Fußball. Und wie ich schon sagte, haben wir uns beim MSV Duisburg kennenlernen dürfen. Beide versucht mal professionell Fußball zu spielen. Das war Duisburg noch zu Bundesliga-Zeiten. Haben dann aber beide auch schnell gemerkt, ich glaube, wir beschäftigen uns lieber mit anderen Dingen als Fußball, weil da wird die Reise nicht ganz so gut laufen. Aber wie gesagt, schicksalshafte Begegnung. Ich habe meinen Gründungspartner, den Robert Schiriak, dort kennenlernen dürfen oder auch kennengelernt. Er ist dann auch nach Bocholt gekommen, haben uns nicht aus den Augen verloren und kam dann irgendwann, wie ich schon sagte, ist er Kanadier, mit einer Zeitung aus Amerika war es damals, glaube ich, rüber, in einem Boating Magazine und hatte dort ein Wassertrampolin entdeckt. Hintergrund ist, sein Nachname Schiriak, kommt gebürtig deine Eltern aus Kroatien, Also Kroatien ist immer noch jetzt auch im historischen Bezug zu Wimmit einer unserer besten Territorien, wo man unendlich viele Wasserparks von uns auch findet. Und da hat er mich gefragt, wie er denn so ein Trampolin vielleicht aus Amerika hier nach Deutschland holen dürfte oder könnte. Weil damals hatte ich auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht und ich versuche mal. Und ich mache es jetzt kurz. Witzigerweise haben wir uns dann in die Augen geguckt, so ruf doch da mal an. Vielleicht ist ja ein Rabatt. Ne? Und dann hat er da angerufen. Den Call werde ich nie vergessen. Dann hat er gesagt, hier, I'm Robert from Germany. War Pause auf der anderen Leitung. Germany? What state is that in? Also nach dem Motto, in welchem Bundesstaat seid ihr denn? Also die Firma gab es vielleicht, glaube ich, 2 Monate überhaupt und waren in tiefst Missouri, kannten noch nicht mal Deutschland. Und dann war uns irgendwo klar, ist ja Robert, vielleicht besorgen wir einfach so einen Teil einfach mal rüber. Wir können mal fragen, ob die irgendwie einen Vertrieb hier in Deutschland oder Europa suchen. Haben uns auf die allererste Bootmesse in Düsseldorf damit begeben. Ich mache die Story jetzt wirklich kurz. Und das war 1997. Und dort haben wir das Wassertrampolin ausgestellt. Und Tim, du kennst ja unsere deutsche Gründlichkeit. Was war die allererste Frage, die auf so einer Messe kommt? Ist dieses Wassertrampolin denn TÜV geprüft?
So, natürlich.
Natürlich. Und diese Frage konnten wir natürlich nicht mit Ja beantworten. Und dann den Amis zu erklären, was TÜV ist, war super schwierig. Und da war für uns schon damals klar, also ich glaube, wir müssen über kurz oder lang, wenn wir dann wirklich was aufbauen wollen, sowas selbst in die Hand nehmen. Und der Plot-Twist bei der ganzen Nummer war, dass am Ende der Messe wir das allererste Wassertrampolin haben verkaufen können. An stolz wie Oscar. Und der Kunde wollte es am Montagmorgen dann abholen. Ich bin Montagmorgen zur Messe gefahren. Wir hatten sonntags alles zusammengepackt. Da hatte ich keinen Hänger, kein Auto, wie auch immer. Und der gesamte Messestand war komplett geklaut. Es war nichts mehr da. Also wir waren quasi pleite, bevor wir angefangen sind. Ich stand mit dem Kunden da. Ich sagte, tut mir total leid. Der kam aus Leverkusen, werde ich auch nie vergessen. Hat den Badesee da. Haben wir aber dann irgendwie noch ein Trampolin aus den USA organisieren können für einen schmalen Kurs. Und das hat uns dann quasi ein Stück weit gerettet. Also im Endeffekt hätten wir da schon die Segel streichen können und den ich sag mal, den Kopf in den Sand stecken, sagt man ja so schön. Nein, wir haben uns da rausgearbeitet und dann haben wir schnell gemerkt, dass da ein kleiner Markt für solche kleinen Wassertrampoline, wie sie damals war, existierte auf der Messe. Ne?
Wie seid ihr weiter vorgegangen? Also ihr habt euch dann, also damit es irgendwie TÜV geprüft ist, müsst ihr wahrscheinlich dann, habt ihr euch auf die Suche nach Lieferanten gemacht, die das für euch wirklich produzieren können? Und seid da wirklich sozusagen tief reingegangen.
Richtig, also das war auch ein wichtiger Milestone bei uns im Unternehmen. Wir sind dann, wie gesagt, 97 auf der ersten Messe gewesen, haben dann verschiedene andere Messen gemacht. Eine wichtige war die ISPO in München, damals eine der weltgrößten Sportmessen. Und dort haben wir einen Hersteller aus Korea kennengelernt, der sich auch so mal mit ähnlichen Materialien beschäftigte. Und dann sind wir, ich glaube, 98 rum auch erstmals in Korea gewesen bei ihm, bei dem Produzenten. Haben dort unsere Zeichnung mal abgegeben. Das darf man nicht vergleichen mit heute. Wir sind da wirklich mit Hanskribbels hingeflogen, beziehungsweise vor Ort was gemacht. Es gab keine Zeichnung in dem Sinne. Und dort haben wir dann erstmals überhaupt das Gespür dafür bekommen, was es bedeutet, aus Fernost zu importieren, auch zu welchen Kursen. Also das war natürlich ein ganz anderer Kurs, als damals wir angenommen 20% Rabatt für so ein Trampolin aus den USA bekommen haben. Und wir hatten auch noch 2-3 andere Ideen, die wir haben einfließen lassen, sodass dann quasi 99 rum in Korea die ersten Produktionsstätten mit uns Sachen produziert haben, wir dann auch öfter vor Ort waren. Und unsere Koreaner sind dann Anfang der Jahrtausendwende nach China gegangen, weil in China sich da langsam der Markt auch für Produzenten in verschiedensten Bereichen sich mehr als geöffnet hatte. Und so sind wir dann quasi auch auf unseren ersten Hersteller, der auch heute noch einer unserer Hersteller ist, 2000 in China unterwegs gewesen. Ne? Und in Shenzhen haben wir auch ein eigenes Büro seit vielen, vielen Jahren, ein Einkaufsbüro und sag ich mal mit entsprechenden Leuten, die dann auch die Qualitätskontrolle vor Ort machen. Ne?
Genau. Magst du uns vielleicht einen kurzen Überblick geben, woraus besteht denn heutzutage das Sortiment aus was ihr mit Wimmit verkauft?
Also das ist natürlich auch eine Entwicklung. Wie heißen ja bei uns, steht die Tagline drunter, The Evolution of Water Play, also die Evolution von Wasserspiel. Und wir haben ja 2006 erstmal überhaupt die Marke Wimmit gegründet. Vorher haben wir unter anderem oder 2 anderen Namen firmiert. Das war eine Entwicklung dahin. Und die Idee, die jetzt mittlerweile dahinter steckt, ist ein modulares System. Also du musst dir das vorstellen wie ein Lego-Baukastenprinzip. Wir haben mittlerweile glaube, knapp 60 Produkte. Und diese 60 Produkte können alle untereinander verbaut werden in unendlichen Kombinationen. Also da steht der Kreativität keine Grenzen vor. Mhm. Also du kannst das machen, wie du möchtest. Und dann gucken wir uns natürlich an, ob es ein Badesee ist, ob es ein Pool ist oder halt eine große Fläche am Meer, und entsprechend planen unsere 3Dler dann die ganzen Anlagen, und es gibt vielleicht millionenfache Kombinationen. Ne?
Mhm. Was ist die beliebteste Kombination oder das beliebteste Teil?
Beliebteste Teil, also ich sag mal, was immer geht, sind Rutschen. Wir haben dieses Jahr, sag ich mal, eins der größten Produkte, was Vivid jemals gebaut hat, auch gelauncht. Das ist die Wave. The mhm. Wave heiße. Mhm. Also das Teil ist, glaube ich, knapp 5 Meter hoch, 20 Meter lang, 15 Meter breit. Ein Riesenteil, aber ein Mordsgaudi. Bist bewässert, also okay. Du kannst rausschwimmen. Ist ein Produkt an sich, also fast ein Wasserpark als Einzelprodukt sozusagen.
Ah ja, okay. Also, und dann stellen wir das so vor. Ja, und das heißt, dann stelle ich mir so vor, also das sind so irgendwie, ich kletter da hoch, ich falle wieder runter, ich muss irgendwo durch, ich kann aber sozusagen auch von da aus immer wieder ins Wasser springen und wieder rein, wieder raufklettern.
Das ist der Sinn und Zweck der Sache, und das ist auch der Spaß dabei. Ne? Also viele früher auf Messen haben es ein bisschen mit dieser Wipeout-Thematik verbunden oder halt auch aus unserer Generation diese Spiele ohne Grenzen, ne?
Ja.
Wo man halt Spiel, Spaß und Spannung in Anführungsstrichen zusammen aufs Wasser bringt. Wir verstehen uns ja als Unternehmen, dass quasi Kinderspielplätze, so wie sie an Land existieren, aufs Wasser verfrachtet. Ob es jetzt Klettern, Springen, Hüpfen, Rutschen ist, all das machen wir auf dem Wasser. Und natürlich ist die Challenge, nicht ins Wasser zu fallen, was aber natürlich auch der Spaß bei der Sache ist. Also wenn du am Strand sitzt und, sag ich mal, dann auf deiner Liege liegst und die Leute dann ins Wasser fallen siehst, herrlich. Also das ist immer Spaß garantiert. Ne?
Sehr schön. Erzähl doch mal zu eurem Wachstum. Ihr seid, wenn du sagst, irgendwie 102 Länder, dann habt ihr ja durchaus einen signifikanten Wachstumsschub quasi ja auch irgendwie hinter euch gebracht. Wie seid ihr da hingekommen? Wann ging es so richtig los?
Ist natürlich eine lange Journey. Also wir haben, wie ich schon sagte, 96 gegründet, und 2006, bis auf 10 Jahre, reden wir weiter, wo wir viel... ich sag jetzt mal salopp Vorgeplänkel gemacht haben, also Produzenten aufgebaut, auch verschiedene Leitmessen besucht, uns einen kleinen Namen gemacht. Und bei einem dieser Trips ist dann uns klar geworden, auch bei unseren Produzenten, dass wir diese Modularität irgendwann oder haben wir für uns entdeckt, und dass es ein wirklicher Gamechanger sein könnte für die ganze Industrie, was es ja heutzutage ja auch ist, weil 90% aller Wasserparks werden so gebaut. Und dann war uns auch klar, das hat jetzt auch mit Markenrechten zu tun, dass wir da komplett neuen Marken-Relaunch für machen müssen, 2006. Und das haben wir dann auch gemacht, sind auch wieder nach Vancouver geflogen zu unserem guten Freund und damals ein bisschen Mentor, die auch eine Marketingagentur gehabt haben. Und dort haben wir dann auch erstmals, für uns diese Scale-Up-Methodik für uns entdeckt, also sprich unsere Werte definiert, ein B-Hack definiert, Kernkunde, Kernkompetenz, all die ganzen Dinge, was für mich ein Gamechanger war. Ich saß da auch, okay, was brauche ich jetzt? Core Values, wofür brauchen wir die denn? Und das ist das, was uns in den letzten 20 Jahren danach quasi als Nordstern ein Stück weit geholfen hat. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir ab 2006 wirklich rasant auch gewachsen sind. Also sprich, bis 2017, 18 sind wir wirklich jedes Jahr, ich möchte nicht sagen, unsere Umsätze haben sich verdoppelt, aber signifikant haben sich jedes Jahr erhöht. Auch die Länder natürlich massiv sind dazugekommen. Wir sind damals auch 2006, haben wir ganz bewusst den Entschluss gefasst, in die USA dann zu gehen. Einer unserer Hauptmärkte aktuell. Und selbst heute ist der Potenzial meiner Meinung nach des US-amerikanischen Marktes immer noch nicht gehoben. Also da ist noch so viel mehr möglich. Ne? Also deswegen ab 2006 mit dem Markenauf-Relaunch von Vivid, mit dem ganzen Setting, was wir dann aufgebaut haben, ab da ging es dann richtig los, sozusagen.
Ne? Magst du mal sagen, wo standet ihr da, wie so vom Umsatz oder Mitarbeitergröße, und wo bis wohin seid ihr jetzt gekommen?
Ja, also wir waren damals knapp um eine einstellige Millionengröße an Umsatz. Genaue Zahlen kann und darf ich, will ich auch nicht sagen. Auf der anderen Seite sind wir jetzt natürlich im guten zweistelligen Millionenbereich unterwegs. 2006 hatten wir, ich glaube, 4 Mitarbeiter, 3 Mitarbeiter. höchstens. Mhm. Dann haben wir unser Headquarter ja auch noch gebaut in 2012. Da waren wir zu 7 oder zu 8. Das habe ich gedacht, das reicht für immer und ewig. Wir haben mittlerweile 3-mal angebaut, Lagerfläche erweitert und sind mittlerweile bei 35 Mitarbeitern mit Büros in China und im Bahrain für den Mittleren Osten, der auch in den letzten Jahren ein absoluter Wachstumsmarkt für uns war. Aber Headquarter ist immer noch Bocholt, Deutschland. Mhm.
Sehr schön. Ja. Dieses Wachstum, wie kann man das, wenn man so rapide wächst, und das scheint ja so wie der Traum eines jeden Gründers, wir vergrößern uns oder verdoppeln uns gefühlt jedes Jahr in einer Größenordnung, die irgendwie nicht aufzuhören lässt. Wie lässt sich so Wachstum gut handeln? Was glaubst du, was war quasi für euch der Hebel?
Haben wir Wachstum gut gehandelt? I don't know. Also das ist erstmal die Frage, ich mir selber stellen darf. Wir haben es gehandelt, ja. Im Nachgang, und ich hatte es ja vorher vielleicht auch ein Stück weit erwähnt, hätte ich mit sicherlich noch mehr Coaching mir dazu holen sollen, Mentoring auch dazu holen sollen. Aber natürlich sind Herausforderungen gerade im Bereich People-Themen, wenn du von jetzt auf gleich, also in einigen Jahren von angenommen 5 Leute auf 10, 15, 20, 25 wächst, da entstehen ja auf einmal Abteilungen. Es entstehen auf einmal ganz andere Herausforderungen in den Abteilungen, die Interaktion zwischen den Kollegen. Dann, wie gesagt, haben wir unser Headquarter auch gebaut. Auf einmal warst du nicht mehr in einem kleinen Büro mit zwei Räumen, wo dann 5 Leute saßen, sondern dann hast du im Büro verteilt. Das alles zu koordinieren war mit sicherlich herausfordernd. Hat auch an einigen Stellen natürlich ordentlich mal geknarzt, aber wichtig war für uns als allererstes nochmal, dass wir wissen, wen wir bei uns mit ins Boot holen wollten. In unserer Analogie natürlich, wen wir bei uns in den Bus holen wollten. Und das haben wir anhand der Werte immer sehr gut geschafft, meiner Meinung nach. Das haben wir auch heute noch immer gut hinbekommen. Und von daher war das Wichtigste, dass wir die richtigen Leute haben. Also die auch den Vivid Spirit mitleben, die auch das nach draußen tragen, wofür wir einfach stehen. Ne? Und das waren so die wichtigsten Dinge.
Erzähl mal, was war euer B-Hack? Also dieses Big Hairy Audacious Goal, von dem wir beide immer wieder auch sprechen. Und das habt ihr 2006 ja dann tatsächlich erarbeitet.
Ja.
Erzähl doch mal, Core Values, B-Hack, was habt ihr da alles im Detail erarbeitet?
Der bunte Blumenstrauß, ne? Also wir haben als allererstes uns natürlich die Core Values angeschaut. Also wofür, und wir waren ja 2 Gründer, und ich habe ja schon erwähnt, der eine ist komplett anders als der andere. Nochmal, allein von der Herkunft, ein Nordamerikanischer, der immer sagt, jeder kann Präsident werden. Und dann kommen wir als Westfalen und sagen, oh Gottes Willen, also so schnell schießen die Preußen auch nicht. Also so ungefähr. Und das alles hier zu matchen, war für uns wichtig, dass wir uns erstmal auf Grundsatzwerte haben einigen können. Und das sind Innovative Thinking, also dass wir immer innovativ denken wollen, dass wir Doing It Right, also dass wir Dinge richtig machen wollen, und das ist so ein bisschen die deutsche DNA, also dass wir das auch wirklich durchziehen. Ne? Dass wir ein Reliable Business Partner sein wollen, also dass wir wirklich für alle, egal wer da draußen ist, verlässlich sein wollen, ob es jetzt Händler von uns waren oder sind, Produzenten. Und einer der wichtigsten Core Values für uns war Making People Happy. Also, dass wir Leute glücklich machen möchten. Und das hat natürlich ein Stück weit mit den Produkten zu tun, aber natürlich auch im Innenverhältnis. Also, ne, dass wir auch ganz oft immer wieder dieses Thema hatten, ey, das war making people happy, das war so cool und so weiter. Unser Purpose ist to change how the world plays on water. Also, die Welt zu verändern. Also, groß gedacht haben wir damals schon, wie sie auf dem Wasser spielt. Komplett.
Stark, ja.
Und damals reden wir nicht von einem riesen Wasserpark, der da schon stand, sondern wirklich von ein paar Modulen, wo wir gedacht haben, oh, das könnte auf jeden Fall schon mal irgendwann größer werden. Ne? Aber sich das mal zu erlauben, dass man die Welt verändern möchte, da war schon, okay, ja, hat sich stark. Mit Gänsehaut angefühlt. Ne? Witzigerweise unser Kernkunde, wir haben immer den Piraten genannt. Kennt jeder, das ist nicht Johnny Depp, das kennt jeder, das sind die Jungs, die am Strand mit ihrer schwarzen Bauchtasche die Liegestühle verkaufen und den Cash in die Tasche stecken. Das war unser Kernkunde, deswegen war The Pirate. Das sind nämlich Leute, die keine Business-Adresse hatten, die einfach nur im Sommer ihre 3-4 Monate am Strand gearbeitet haben, und die finden wir, ne? Also das ist auch die haben wir herausgeschält, und die waren für uns zu Anfang die wichtigsten. Und unser Big Hairy Audacious Goal, das hieß ja damals schon so, von Vern Harnish, ne? Und Jim Collins, war zur WM 2006 haben wir uns überlegt, was wollen wir denn erreichen? Wir wollen in die ganze Welt verkaufen. Also ne, to change how the world plays on water. Und da war uns super nahe zu sagen, wir wollen auf der ganzen Welt Velvet-Produkte haben. Und dann gesagt, okay, jetzt ist ja gerade die WM hier in Deutschland 2006, viele erinnern sich noch. Und da haben wir uns angeguckt, ich weiß nicht, wer darauf gekommen ist, und sagte, wie viele Mitgliedstaaten hat eigentlich die FIFA? Die ist doch auch überall. Und dann war zu dem Zeitpunkt 204 Mitgliedstaaten der FIFA. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wollen wir in alle Mitgliedstaaten der FIFA verkaufen. Let's battle FIFA. Und jetzt haben wir bei uns in der Unternehmung ein großes Poster, schon seit vielen, vielen Jahren, mit einer riesen Weltkarte drauf, wo drunten steht Vivid versus FIFA. Ne? Also das wird quasi 204 FIFA versus Vivid. Und jedes Mal, wenn wir ein neues Land verkauft haben, haben wir den Pin reingesteckt, haben die Länderflagge zelebriert, haben dann manchmal auch also mal zum Beispiel leckeres Essen aus dem Land besorgt, ob es jetzt zum Beispiel mexikanisch war oder also afrikanisch war oder wie auch immer. Also wir sind, und das ist ja das, was so ein Bierhack ja auch ein Stück weit ausmacht, bei 102 Ländern haben wir es geschafft bisher. Wir reden jetzt 20 Jahre, nachdem wir das uns überlegt haben. Nein, haben wir noch nicht. Ist es unmöglich zu schaffen? Absolut auch nicht. Aber was hat das erreicht? Das hat uns zu unserem Weltmarktführerschaft gebracht, die wir heute halt haben. Also weil wir so ein großes Ziel mal haben denken dürfen oder erlaubt haben, uns denken zu dürfen. Ne? Das war so das Ding. Ne?
Hast du den Eindruck, dass dieses Instrumentarium, was ihr quasi da erarbeitet habt, aus den Core Values, dem Purpose, dem B-Hack, dass das eben sozusagen für euch dann so auch dieser Motor war, so stark zu wachsen? Also wie sehr ist das miteinander verwebt?
Absolut. Und ich habe es auch schon mehrfach gesagt, jetzt auch ohne mal Scale-Up im Hintergrund zu haben, dass genau diese Übung, die wir 2006 gemacht haben, wir wussten ja gar nicht, dass es im Prinzip so eine Art Scale-Up-Workshop war, sondern es war jetzt, glaube ich, 3-4 Jahre erst von Vern Harnish diese Methodiken drin. Und das mal für uns zu erarbeiten und nochmal, wir reden jetzt von vor 20 Jahren und viel nordamerikanische Denke, die auf einmal hier in unsere westliche Welt geflossen ist, also in unsere kleine beschauliche Welt sozusagen. Das war nicht nur cool, das war ein Gamechanger für uns. Also, dass wir wirklich das für uns definiert haben. Ansonsten wärst du irgendwo diffus weitergelaufen und hättest für dich nicht den Kompass gehabt, den du bräuchtest, den Nordstern, den du brauchst, um wirklich substanziell wachsen zu können, ne? Und auch mit Plan wachsen zu können. Ne? Aber wir haben es immer so für uns genannt, it's a dream with a plan.
Ja.
Ne? So war also unser Motto immer, ne?
Ich glaube, jetzt musst du tatsächlich mal einmal kurz den Extrabogen machen. Du hast ja jetzt von Scale Up und Scaling Up und von Vern Harnish ein bisschen was erzählt. Und jetzt weiß ich, dass was dahinter steckt, aber vielleicht kannst du ja gerade nochmal die Zuhörer kurz abholen, was du da eigentlich entdeckt hast mit Scale Up und mit dem mit Vern Harnish.
Also was wir jetzt gerade machen oder was wir einfach gemacht haben?
Naja, du hast ja ein Instrumentarium kennengelernt.
Ja.
Und vielleicht kannst du das ja quasi einmal kurz vorstellen.
Also wir haben damals 2006, wie gesagt, den One-Page Strategic Plan, also quasi unseren Growth Canvas heute genannt, wie damals dieser One-Page Strategic Plan erarbeitet. Das war für uns quasi der Wachstumspfad, alles auf einer Seite zusammengefasst. Also da waren unsere Core Values drauf, da waren unser Purpose drauf, unser B-Hack mit drauf, unsere Aktion für die nächsten 90 Tage, für ein Jahr, für 3 Jahre. Wie wollen wir wirklich unser B-Hack erreichen? Und dann haben wir auch unsere Rocks, also unsere Quartalsziele quasi erstmals wirklich definiert. Und das haben wir wirklich konsequent fast über 20 Jahre durchgezogen, dass wir uns wirklich jedes Quartal überlegt haben, was sind die nächsten großen Themen, die bei uns auf der Platte sind, die wir abarbeiten wollen und erreichen wollen. Und allein diese Fokussierung hat uns, sag ich mal, ein Stück weit Scale Up oder diese Methodiken von Scale Up gegeben. Also quasi so eine Art Betriebssystem, so eine Roadmap für Wachstum.
Ja, genau.
Das waren so die Dinge.
Und also das Ganze basiert ja quasi auf dem Buch von Vern Harnish, der aus den USA, der hat ja ganz, ganz viele Unternehmen sich eigentlich angeguckt über die Jahre hinweg und hat einfach geguckt, okay, was sind denn eigentlich die guten Rezepte oder die guten Handlungsweisen, die eigentlich wirklich richtig gut funktionieren, und hat die halt eben zusammengetragen und in dem Scaling-Up-Buch quasi veröffentlicht. Und die Instrumente, die du jetzt quasi so ein bisschen genannt hattest, also die Core Values, den Purpose, der Kernkunde und auch dieser One-Page Strategic Plan, das sind ja quasi alles Instrumente aus diesem Buch, die einfach helfen, ein wachstumsfähiges Unternehmen sozusagen eigentlich zu gestalten. Also es ist wie so ein Betriebssystem, was man in einer Firma installiert. Das ist nicht installiert per Diskette und dann ist es da, sondern es ist sehr viel Arbeit, ganz viele Sachen zu definieren. Wie wollen, ne? Also du hast ja vorhin die Core Values genannt. Also was sind unsere Werte? Was ist unser Purpose? Und genau, aber wenn dieses Betriebssystem irgendwie installiert ist, dann hilft es, weil es einfach sozusagen wie so ein Grundgerüst und eine klare Vorgabe gibt, mit dem man dann quasi deutlich einfacher skalieren kann.
Genau, und wenn ich da nochmal einhaken darf, genau das ist ja der Punkt, auch mein Geschäftspartner, der Robert, hat sich auch viele, viele Bücher durchgelesen, ob es jetzt von die Geschichte von Phil Knight war, von Nike oder Virgin, Richard Branson und all die ganzen großen Apple, Steve Jobs. Im Endeffekt ist ja genau das, Tim, was wir mit Scale-Up oder auch integriert haben, das sind ja Dinge, die in der Praxis funktioniert haben. Also oder funktionieren. Ja. Ne? Und nicht irgendwie, und da war uns immer wichtig, auch in den letzten 20 Jahren, nicht irgendwelche Theorie-Dinge, sondern wirklich praxisnahe Sachen, die auch in anderen Unternehmen wunderbar funktioniert haben und auch heute noch funktionieren. Und warum soll man etwas ändern, wenn das irgendwo anders wunderbar funktioniert? Und das kohärent zusammenzufassen, war super für uns, ne?
Jetzt müssen wir beide ganz kurz einmal kurz die Aufklärung machen. Wir beide sind Scale-Up-Coaches, also wir dürfen sozusagen diese Methodik unterrichten und machen das im deutschen Raum. Das ist so ein bisschen der verbindende Part zwischen uns beiden, aber eben auch der verbindende Part, den wir zu diesem Betriebssystem haben. Und was mal einfach irgendwie richtig schön ist in deinem Beispiel, dass du ja wirklich eben aus der Erfahrung kommst und aus wie 30 Jahre Unternehmertum aufbauen mit einem System und auch wirklich mit System eben seid ihr eben so erfolgreich geworden. Würdest du sagen, dass jedes Unternehmen so ein Betriebssystem braucht?
Also mit Sicherheit. Es gibt sicherlich zig Frameworks da draußen, Hauptsache man benutzt eins, meiner Meinung nach. Also viele Unternehmer gehen ja, oder sagen wir mal, gründen, dann geht es irgendwann weiter, dann kommt man irgendwann in diese Täler des Todes, die wir ja alle durchgemacht haben. Dann hast du die ersten Mitarbeiter, dann hast du die erste Umsatzmillionen und so weiter und so fort. Und überall kann man falsch abbiegen, überall kann man die nächsten Fehler machen. Warum soll man die Fehler machen, die wo andere, sag mal, schon waren, sozusagen? Und das ist ja das, was wir jetzt quasi in die Unternehmen reintragen dürfen. Und was auch eine Menge Spaß macht natürlich, weil wir ja wissen, dass diese Methodiken einfach funktionieren, weil sie einfach praxisnah sind, weil sie einfach sehr nah an der Unternehmerrealität sind und nicht irgendwo, auf irgendwelchen Unis studierten Leuten mitgebracht wird und dann in Unternehmen reingetragen. Und das ist ja das, was uns auch ein Stück weit ausmacht. Wir sind ja alles irgendwo ehemalige Unternehmer und haben, wie sagt mein Kollege mal, der Robert, the good, the bad, the ugly gesehen, sozusagen. Das ist ja das, was man immer als Stallgeruch bezeichnet, was man mitbringen darf und was irgendwo auch für andere Unternehmer da draußen sicherlich werthaltig sein kann. Von daher bin ich der Meinung, jeder braucht ein Betriebssystem. Wir beide natürlich sind von Scale-Up ein Stück weit überzeugt, weil wir es auch aus der Hosentasche kennen, also aus der Westentasche kennen, sozusagen. Und es gibt ja welche da draußen, die sicherlich auch funktionieren.
Genau. Also um da so ein bisschen den Werbeblock abzuschließen, der eigentlich gar kein Werbeblock sein wollte, sollte gar nicht das Ziel sein. Wobei ich manchmal den Eindruck habe, ich habe Scale-Up als Framework eben auch in meiner Firma eingeführt und konnte dadurch eben auch ein sehr gutes systematisches Unternehmen quasi an den Nachfolger übergeben. Mhm. Und manchmal fühle ich mich inzwischen so mit diesem Wissen von Skillup wie so ein Prediger, der durchs Land zieht und sagt, müssen jetzt alle machen. Und das ist natürlich nicht so. Ne? Also es ist überhaupt nicht so, dass das jeder machen muss, aber das ist so tief in mir verankert, dass es so anfühlt, es würde doch allen helfen. Und da muss ich mal ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ein super gutes Instrumentarium ist, aus dem man sich bedienen darf, aber man muss natürlich nicht irgendwie, man muss es nicht nehmen. Genau.
Nein, natürlich nicht. Absolut nicht. Nee, bin ich völlig bei dir. Ne?
Genau. Und gibt nebenan auch sozusagen mit, gibt es natürlich auch noch weitere Frameworks, die auch sehr, 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 sehr gut funktionieren. Die Aussage ist eigentlich im Kern, wenn du eine Firma hast, dann nutze doch ein Framework, ein bestehendes Framework, was ja auch wiederum nur eine Ansammlung von Best Practices ist, um deine Firma zu führen. Und das wird dir auf jeden Fall helfen, das Unternehmen zum Erfolg zu bringen. Lass uns mal gucken, so ein bisschen in die Richtung, ihr seid dann irgendwann gewachsen und habt eigentlich ja quasi komplett ohne Investoren und ohne Fremdkapital die Firma ja sehr erfolgreich schon aufgebaut, habt euch aber dann irgendwann entschieden, externe Investoren mit an Bord zu holen. Hol uns doch mal ab, wie war so der Entscheidungsprozess zwischen dir und dem Robert, dass ihr dachtet so, jetzt kommt's irgendwie, dass wir da irgendwie vielleicht nicht Geld, aber auch irgendwie so mit Investoren gehen ja auch Netzwerke und Wissen irgendwie nochmal einher. Ja. Wie war da für euch der Prozess zur Entscheidung, dass Investoren jetzt eine gute Idee wäre?
Also das war 2018. Anfang 2018 haben wir uns auch nochmal mit unserem damals aus Steuerberater, heute noch Steuerberater auch zusammengesetzt, weil er kommt auch so ein bisschen oder ist ein bisschen in dieser M&A-Welt unterwegs gewesen. Er hat auch gesagt, dieses Wachstum, was ihr da hinlegt, ist wirklich gigantisch. Aber auf der anderen Seite kann man sich jetzt vielleicht mal überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, auch da strategisch mal jemanden mit an Bord zu nehmen. Und da war für uns so, okay, lass uns mal drüber nachdenken. Und dann ist der Robert und ich mal in die Augen geguckt. Im Endeffekt, in Anführungsstrichen, kostet es nichts, mal so eine Runde zu machen. Wir haben uns dann mit dem bekannten M&A-Berater zusammengetan, haben dann, ich sag mal so salopp, so ein bisschen Höhle der Löwen gespielt, aber andersrum, haben uns verschiedene Investoren angeschaut. Also wie gesagt, wir haben alles gebootstrapped bis dahin, kein externes Geld dazu bekommen, außer natürlich ein paar Kredite von Hausbanken, um Ware einkaufen und solches zu finanzieren, aber Wachstum halt nicht. Und man kommt halt zu einem Punkt, so war uns damals für uns das Gefühl, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir dieses Baby jetzt wirklich, und wir kommen zu unserem Bier wieder zurück, richtig nach oben skalieren wollen und wirklich in alle 204 Länder wollen, dann wollen wir Leute auch an unserer Seite haben, die sowas schon mal gemacht haben, gesehen haben, mit anderen Unternehmen vielleicht schon mal die richtigen Schritte zur richtigen Zeit gemacht haben und wir nicht, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, die Fehler der anderen nochmal machen. Ne? Und so haben wir dann wirklich viele Runden gemacht. Da waren auch teilweise Privatinvestoren dabei, also ein paar größere Namen. Aber wir haben uns im Endeffekt auch die Entscheidung jetzt nicht in Anführungsstrichen leicht gemacht, sondern sie war nachher auch leicht, weil wir mit dem Investor, mit dem wir heute noch verbandelt sind, das ist Argos Fund, ist ein paneuropäischer Investor, sitzen hier in Deutschland in Frankfurt, aber auch in Mailand, Hauptheadquarters in Paris, Brüssel, London, also in den ganzen größeren Städten natürlich auch, haben ein ziemlich breites Portfolio und eine große Expertise halt in vielen Bereichen, aber auch ein Netzwerk in vielen Bereichen, gerade so außerhalb Deutschlands. Ne? So, und das ging natürlich einher damit, dass wir Anteile abgegeben haben, ist auch klar. Auf der anderen Seite aber auch Geld in die Firma reingeholt haben, damit halt auch verschiedene Sachen anstoßen konnten. Das war für uns einmal der Hauptgrund der Entscheidung, dass man wirklich sagt, jo, wir hätten auch, wir hätten sagen können am Ende nach den ganzen Gesprächen, ne, also uns passen die Investoren halt nicht oder die Nase passt uns nicht oder irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, dann wären wir halt mal so weitergemacht. Wäre auch cool gewesen, aber das war so ein Match, wo wir gesagt haben, ja, let's go for it, ne?
Okay. Was haben die mit an den Tisch gebracht?
Wie ich schon sagte, also eine gute Expertise in vielen verschiedenen Bereichen. Also muss dir so vorstellen, es gibt, glaube ich, keinen speziellen Investor, der sich mit auflassbaren Wasserparks auskennt. Und das war immer so witzig, auch gerade bei den Due Diligence Verhandlungen, beziehungsweise wir haben ja verschiedene Bieter auch mit drin. die haben teilweise wirklich Leute in die Länder geschickt, die saßen dann in Italien oder in Kroatien am Strand, haben geguckt, wie viele Leute in den Wasserpark gehen, weil ich sagte, ey, ihr seid keine Automobilzuliefererfirma, wo wir mal eben aus der Schublade verschiedene Zahlen holen können.
Ja, ja.
Ihr seid ja komplett anders als alles, was es da draußen gibt. Ne?
So, okay, ja.
ist nicht mein Problem. Bitte schön. Ja.
Aber das Business zu verstehen, haben die wirklich Research gemacht. Die Auflage, dass die Leute auch selber mal einmal da durch müssen, durch den Wasserpark?
Aber natürlich. Und, natürlich, also, das war ein Grund, wo wir nachher auch gesagt haben, unser Investor ist es. Also wir haben unsere beiden Chefs, haben wir immer ein Foto bekommen, die waren dann in Montenegro auf so einem Wasserpark. Ist ja sensationell. Ja. Ne, also die wollen die Produkte verstehen, was natürlich eine Menge Spaß macht, natürlich, muss man auch dazu sagen.
Ja, ich finde das ja schön, wenn man so ein bisschen Teil der DD, der Due Diligence, kann man ja auch sowas irgendwie ganz, ganz gut mit einbauen.
Ja.
Die Produkte müssen natürlich getestet werden, ist ja klar.
Ja, absolut. Also das empfehle ich ja nicht nur unseren Mitarbeitern. Du musst ja natürlich von wissen, wovon du sprichst. Geh mal auf so einen Wasserpark. Und wenn ein Investor uns groß machen will, dann muss ja unser Grundkonzept ja auch verstehen und natürlich auch unsere DNA mitteilen. Und das ist ja nun mal die Wasserspiel- und Spaß. Industrie.
Wie ist denn so eine Zusammenarbeit jetzt mit dem Investor? Also der hat euch ja, also das geht ja Unternehmensanteile, Unternehmenswert, ihr habt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen was irgendwie, also Anteile verkauft, ihr habt ein bisschen Geld irgendwie in die Firma reinbekommen und das, was so ein Investor ja kann, ist ja meistens irgendwie der, wie du sagst, der hat sozusagen ein großes Netzwerk, der hat nochmal, sieht noch ganz viele andere Unternehmen und kann sozusagen überall auch reingucken, wie es vielleicht irgendwie andere Unternehmen in der ähnlichen Größe, aber vielleicht nicht in dem gleichen Bereich macht. Aber da sitzt ja, wie gesagt, jetzt keiner, der wirklich Erfahrung mit Wasserparks hat. Also wie sieht dann die Zusammenarbeit so über mehrere Jahre aus, dass man sagt so, komm, wir wollen jetzt hier wirklich durchstarten?
Ja, also es ist natürlich erstmal zu Anfang anders als vorher, weil ich sag mal, vorher waren wir Inhaber geführt, haben natürlich sämtliche Entscheidungen selber getroffen, aber da war uns ja auch bewusst, dass sobald wir so Mehrheitsanteile auch abgeben, dass es natürlich dann einen gibt, der dann mitentscheiden darf. Aber, und das ist ja auch wieder der große Vorteil unseres Investors, wir haben immer auf absolute Augenhöhe agiert. Also wir haben jetzt nächste Woche zum Beispiel mal wieder Beirat, wo ich ja noch mit drin bin, wo mein Co-Founder mit dabei ist, wo dann halt 3, 4 von Argos auch mit dabei sind, unsere jetzige Geschäftsführung dabei sind und wo wir wirklich Entscheidungen gemeinschaftlich treffen. Also ich glaube, da gibt es andere da draußen, wo es etwas anders, die anders unterwegs sind. Es ist natürlich viel mehr jetzt auch zahlengetriebener im Sinne von Reporting-Themen, die dazukommen, die gemacht werden müssen. Dafür haben wir jetzt natürlich auch einen kaufmännischen Geschäftsführer dabei. Was aber auch gut ist, weil du willst ja gewisse Kennzahlen haben, die man vielleicht vorher gar nicht so beachtet hat, um ein Wachstum auch auf verschiedenen Kennzahlen basieren zu können. Ne? Also du kannst ja nicht einfach nur, wie wir es vielleicht damals hätten gemacht, irgendwie, okay, lass uns mal, wir würfeln jetzt mal, wo gehen wir jetzt mal hin? Ach, nach Südostasien wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Ne? Da gibt es ja schöne Länder. Thailand, ja, lass mal nach Thailand gehen. Aber erstmal so eine DD jetzt mal da, dort zu machen, sind da Wasserparks, gibt es da mögliche Expansionspläne. Das hilft natürlich ungemein. Und was uns auch sehr geholfen hat, kann man auch nicht anders sagen, auch zu Zeiten, ich habe ja gesagt, 2018, 2019 ist Argos mit eingestiegen. Dann kam 2020 Corona, was für unsere Industrie natürlich auch nicht gerade super war, sondern eher echt bescheiden. Auf einmal war auf der ganzen Welt kein Tourismus mehr möglich, was für uns eigentlich Jahre vorher völlig undenkbar war. Zwar gab es immer irgendwo einen Krisenherd, aber mein Gott, also die Leute sind trotzdem irgendwo in den Urlaub geflogen. Auf einmal war alles tot. Und dann eine Expertise und auch ein Rückgrat zu haben, unseres Investors zu sagen, okay, wir triggern jetzt die Sachen, machen den Punkt, da sind wir, obwohl es eine sehr kritische Zeit war, jetzt auch mit Kollegen und Mitarbeitern, wissen wir ja alle, sind wir da eigentlich ganz gut mit unserem Investor durchgeschlittert. Also das war uns natürlich auch nicht nur wichtig, sondern auch eine gute Unterstützung. Ne? Mhm. Und das hilft auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja. Wie hat sich euer Wachstum dann verändert seit 2018? Ist das nochmal, kann man das anhand von Zahlen oder von, seid ihr dann eben nicht, habt ihr euch nicht nur verdoppelt, sondern dann verdreifacht pro Jahr? Oder wie also, muss man sich eure Wachstumsrate vorstellen?
Also wir sind natürlich gewachsen. Durch Corona sind wir signifikant schon ein Stück weit erstmal zurückgerutscht. Darf man nicht vergessen, 2020 kam Corona zu einem für uns eher sehr schlechten Zeitpunkt. Das war im Februar, März, April, wenn bei uns die Hauptumsätze laufen. und uns aus dem Tal, da waren halt sicherlich 2-3 Jahre gedauert, bis wir uns da wirklich, sagen wir, auch rausgearbeitet haben. Mittlerweile sind wir wieder in einem guten Wachstum unterwegs. Und sag mal, das war ja auch ein Grund, warum wir jetzt anfangen, beziehungsweise war es jetzt vor 1,5 Jahren gesagt haben, meine Wenigkeit ist dann rausgegangen, der Robert ist schon vor 2 Jahren rausgegangen, etwas früher als ich, dass wir die Geschäftsführung weiter aufbauen wollen, dass die quasi den weiteren Wachstumsweg mit uns beschreiten. Ne?
Ja. Wie kam das, dass ihr jetzt sagt, ihr wollt wirklich aus diesem operativen Geschäft raus? Also du bist ja quasi, ihr habt jetzt die Geschäftsführung nicht nur erweitert, sondern ihr habt sie ein bisschen geflippt im Sinne von, da ist jetzt jemand Neues aufgebaut worden, du gehst weiter in den Hintergrund, in den Beirat.
Ja.
Wie war das für dich?
Das war ein Prozess natürlich, der für uns auch irgendwo klar war, als wir 2018 diesen Schritt gewagt haben, dass wir irgendwann sagen, und jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein, wir wollen nicht die ganze Zeit im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen arbeiten, ne? Was wie das ist. Das hinzubekommen ist natürlich auch ein Step, weil man immer als Unternehmer denkt, man muss überall mit reingrätschen und irgendwelche Sachen mit regeln. Das dann sich ein Stück weit zurückzunehmen, hat natürlich auch viel mit Personen zu tun. Und dann haben wir gesagt, für uns war 2018 schon ganz klarer Kiste, wir wollen auf jeden Fall einen kaufmännischen Geschäftsführer haben und einen Vertriebsgeschäftsführer. Und wie gesagt, das sind genau die Positionen, die wir ja zu dem Zeitpunkt begleitet haben, die eine Expertise mitbringen, die halt Knowledge mitbringen, die halt das mitbringen, was wir nicht haben. Ne? Und durch Corona haben wir die Vertriebsgeschäftsführer halt leider so schnell nicht finden können. Das hat gedauert. Der Tarak Schafi heißt der, ist bei uns jetzt seit 1,5 Jahren dabei. Der Ralf Schwung schon ein bisschen länger, unser kaufmännischer Geschäftsführer. Also das hat eine gewisse Zeit gedauert. Und dann die Sachen abzugeben, fällt natürlich dann unendlich leichter, als wenn man immer noch denkt, okay, man muss dabei sein. Ne?
Ja.
Und dann sage ich dir auch ganz ehrlich, sind das gestandene Geschäftsleute, ob es der Tag ist oder der Ralf ist, die brauchen nicht noch 2 Gründer dahinter, denen ständig über die Schulter guckt und sagt, ich würde es so machen und so machen. Und das war dann für uns da mal ein einfacherer Schritt zurückzugehen und auch in meinen Augen der richtige, weil nur so kann sich dann eine Firma dann auch weiterentwickeln, auch weiter atmen. Ne? Ja. Weil ansonsten hängt ja alles noch wieder an uns, als Gründer, und das darf einfach nicht sein.
Genau, und das ist aber das Spannende, das ist ja sozusagen, damit seid ihr ja schon mal einen Schritt voraus, dass ihr durchaus bewusst euch entbehrlich macht. Das gelingt ja nicht so vielen Unternehmern. Und der Podcast ist ja jetzt auch so ein bisschen eine Unternehmensnachfolge. Warum gibt es gerade so viele Leute in der Unternehmensnachfolge, so viele Unternehmen? Weil eine durchaus große Zahl an Unternehmern eben nicht frühzeitig drüber nachdenkt, was ist denn, wenn ich mal wirklich, also rein körperlich gar nicht mehr kann, diese Unternehmerrolle zu übernehmen.
Ja.
Also da seid ihr ja quasi relativ früh ja in der Reflexion gewesen, dass zum einen der Punkt irgendwann kommt, dass ihr es vielleicht gar nicht mehr könnt oder wollt, und zum anderen, dass auch dieser Switch, und den finde ich spannend, dass ihr gesagt habt, es kommt irgendwann der Punkt, da gibt es kompetentere Menschen als ich es bin, ne? So, ab wie 30 Mitarbeitern oder einem Jahresumsatz von irgendwie 10, 15 Millionen bin ich vielleicht nicht mehr der kompetenteste kaufmännische Geschäftsführer, sondern es gibt da sehr viel erfahrenere.
Ja. Bin ich absolut bei dir, und wie viele Beispiele da draußen gibt es nicht, wo Unternehmer, Familienunternehmen, wie auch immer, wo der Senior noch mit 70, 80 durchs Unternehmen läuft, nicht loslassen kann, wo es dann Generationskonflikte teilweise auch gibt. Und wir bei uns ja auch, also wir kennen uns jetzt fast 30 Jahre, der Robert und ich, das ist ja wie eine Ehe sozusagen, also das haben wir wunderbar gemeistert, kann immer sein, dass man sich dann irgendwie die Sachen miteinander verscherzt, was nicht passieren wird. Aber sich selbst dann auch mal einzugestehen, okay, ich glaube, es ist sinnvoller für das Wachstum des Unternehmens, dass man sich auch ein Stück weit zurücknimmt, hat auch viel mit Selbstreflexion zu tun. Auch mal loslassen können, das kann einfach nicht jeder, aber ich kann es nur empfehlen, sich da mit dem Gedanken zu beschäftigen, weil irgendwann kommt.
Wie hast du das gemacht, dass das Selbstreflexion. Das hört sich so schön an, ne?
Ja.
Aber ich erinnere, dass da also, wenn man so in seinem Modus drin ist, dann gelingt Selbstreflexion ja auch nicht wie so ein Schalter.
Nein, es ist immer so, wir sind auch keine 25 mehr, ne? Also ich bin mittlerweile auch über 50 und habe mich viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung in den letzten Jahren beschäftigt, habe doch viele Dinge mitgemacht, die einen dann auch ein paar Sachen etwas anders bewerten und nachdenken lassen, als vielleicht vor vielen Jahren noch. Ne? Und sag mal, wir Unternehmer sind ja oft ego-getrieben. Also das ist ja, das Unternehmen funktioniert nur mit mir und sonst gar nicht. Und sie haben das ja der größte Fehler. Also das kann ja nicht sein. Also es muss ein Unternehmen auch ohne Gründungsteam, auch ohne die Gesichter in Anführungsstrichen weiterlaufen. Wir sind ja nach wie vor ja auch ein Stück weit noch da. Also wenn mal eine Messe ist und einer von uns beiden da mal dahin kommen soll, machen wir das natürlich auch. Ne? Aber operativ darf man das auch gerne mal abgeben. Und diesen Schritt zu tun, hat natürlich viel auch mit der Persönlichkeit des Unternehmers zu tun. Ne? Wie tief ich da gerade drin bin und wie weit ich bereit bin, das auch loszulassen. Ne?
Was wäre eine gute Reflexionsfrage, mit der man mal starten könnte?
Eine gute Reflexionsfrage für den Unternehmer. Bist du dir sicher, dass du das die nächsten 15 Jahre noch komplett so durchziehen kannst? Also ich rede jetzt mal von mir, bin 50 oder 53 jetzt, würde ich mich zutrauen, das mit der gleichen Pace, der gleichen Motivation, komplett, mit dem Engagement, was wir die letzten 25 Jahre zuvor gehabt haben, nochmal komplett durchzuziehen. Und ich glaube nicht, dass viele das, die denken zwar, dass sie es können, aber man muss sich mal wirklich mal Gedanken zu machen. Oder sind da nicht andere, die vielleicht ein bisschen jünger sind, auch ein bisschen mehr den Drive noch haben und da richtig Bock dran haben, das zu tun, in dem Moment vielleicht besser und auch noch kompetenter.
Ja, ne? Ja. Ne? Mir hat es geholfen, wenn ich das zurückerinnere, dass ich irgendwann festgestellt habe, okay, ich komme hier irgendwo nicht weiter. Ja, mir passieren immer wieder die Fehler, immer wieder irgendwas so. Und dann war für mich die Reflexion, dass ich gesagt habe, okay, was kann ich denn eigentlich besonders gut? Und bin so in diesen Modus reingekommen, wo bin ich denn gut drin? Was fällt mir leicht? Was schätzen auch andere an mir? Was ich so mal schnell machen kann, mir nicht viel Energie kostet. Und auch dem sozusagen gegenüberzustellen, so was sind so Energiefresser, wo kann ich eigentlich irgendwie, was prokrastiniere ich irgendwie weg? Das können Unternehmer ja auch wunderbar, weil wir können ja entscheiden, ob wir jetzt Belege sortieren oder nicht. Ne?
Also, richtig.
Und das war dann irgendwann für mich der Erkenntnisprozess, dass ich verstanden habe, okay, wo sind jetzt, ich sag mal sozusagen zu dem jeweiligen Zeitpunkt dann jetzt meine Grenzen und dann muss jemand anders vielleicht irgendwie die Geschäftsführung oder die Geschäftsleitung übernehmen oder wann macht vielleicht auch einen Verkauf eines Unternehmens irgendwie da entsprechend Sinn.
Ja. Absolut richtig, ja.
Du hast erzählt, dass du auf den Virgin Islands, kann man sagen, auch mal einen Wasserpark oder sozusagen eins eurer Module irgendwie verkauft hat. Was war das für eine Geschichte?
Da muss ich auch ein kleines bisschen ausholen. Witzigerweise Virgin Islands, also natürlich der schönsten Ecken der Welt. Wir haben ja Wasserparks in 102 Ländern, aber das war ein ganz spezieller Hotspot. Das war Necker Island. Und Necker Island ist ja die Privatinsel von Sir Richard Branson, wo wir 4 Tage lang eine Mastermind mit Greater haben machen dürfen. Und witzigerweise der CEO von Greater, der Alexander Müller, war unser allererster Azubi. Also der Alex hat bei uns großen Außenhandelskaufmann gelernt, witzigerweise, kommt aus der Gegend hier, also 5 Kilometer entfernt und ist mittlerweile jetzt an dem Tag hier, wo wir den Podcast aufzeichnen, gestern und vorgestern war, glaube ich, Greater Festival in Köln wieder, 15.000 Leute, die längste Arena war voll und Alex steht da vorne auf der Bühne und hat dann vor einigen Jahren, vor 3 Jahren war es, glaube ich, das erste Mal announced, dass er seine allererste Masterclass machen möchte und dafür hätte er die gesamte private Insel von Richard Branson gemietet. Da habe ich nur angerufen, ich sage, Alex, du bist so positiv verrückt, das finde ich sensationell, ich sehe uns beide auf dieser Insel zusammen ein Bierchen trinken. Ne? Haben wir auch gemacht. Also haben wir auch gemacht und diese 4 Tage, die waren mega inspirierend. Witzigerweise hatte der Richard, beziehungsweise die Wassersportbasis dort, ein klasse Wassertrampolin stehen, was Und jetzt kommen wir wieder den Bogen zurück zum Anfang von der allerersten Firma, wo wir damals angerufen haben. Die gibt es immer heute noch, die Sachen für Privatgebrauch bauen. Dort stehen, die sind aus Amerika, Virgin Islands ist nah in Amerika dran. Und da habe ich den Wassersportleiter gefragt, ob er Wibbit kennt. Er sagte, of course. Ich sagte, ja, I'm Mr. Wibbit, sozusagen. Ne? Are you kidding me? Und ja, und dann haben wir lange Rede, kurzer Sinn. Er sagte, das Ding wollte er schon seit 2 Jahren im Ozean versenken. Ich sage, mach das nicht in der schönen Gegend hier. Ich besorge dir ein neues. Und so haben wir einen Deal gemacht. Und seitdem schwimmt natürlich bei Richard auf der Insel nicht nur am Strand ein Wassertrampolin von Wibbit, sondern auch im Pool. Hat er verschiedene Sachen von uns. Und das war schon eine coole Nummer.
Das ist so kommen wir ja da irgendwie nochmal irgendwie Zufälle zueinander. Das ist irgendwie ja total spannend. Magst du ein bisschen was zu dieser Mastermind, weil wir da ja quasi auch waren, eben mit dem, ne, wie entwickeln wir uns eigentlich als Unternehmer weiter, wie kommen wir in so eine Reflexion? Wie war diese Mastermind und gerade mit so einem Unternehmer wie dem Sir Richard Branson irgendwie eine Zeit zu verbringen? Was hat das mit dir gemacht?
Also ich kann es ehrlich gesagt nur jenem empfehlen, sowas zu machen. Sowas heißt jetzt nicht, man muss nicht sofort auf der Insel von Sir Richard Branson fliegen, aber gerade sich mit anderen Unternehmern mal zu vernetzen und ein paar Tage zu verbringen. Ich habe zum Beispiel auch 2-mal über eine Unternehmerwanderung gemacht, da sind wir durch die Alpen gelaufen, nur mit Rucksack, also nur mit leichtem Gepäck heißt es so viel, mit 8-9 Unternehmern und dann die Seilschaften, die da entstehen, die sind natürlich ungleich anders, als wenn man sich irgendwo in einem Marriott oder Savoy trifft mit 20 Leuten im klimatisierten Raum. Und das Gleiche war jetzt auch auf der Insel von Richard Branson, da waren wir nur mit deutschen Unternehmern, was das allererste Mal war, knapp 30 Leute aus aller Couleur, ob es jetzt Investments waren, ob es Steuerberater waren, ob es, ich sag mal, da waren auch natürlich auch aus der Speaker-Szene einige dabei. Matthias Aumann ist zum Beispiel auch ein Begriff, der auch mit dabei war. Mhm. Oder Mario Lödemann, wie sie alle heißen. Ich kannte sie vorher alle gar nicht. Und man lernt sich dort kennen. Man darf auch gegenseitig pitchen, was man so für beste Hacks hat. Und allein, wenn man von 30 Unternehmern einen 5-Minuten-Pitch bekommt über das, was er in den letzten 12 Monaten als besten Hack hatte. Mhm. Und wenn du dir da nur 2 oder 3 von rausnimmst, kann das dein unternehmerisches Leben verändern.
Ja.
Ist Weltklasse, ne? Mhm. Und das in einem Setting, wo du dann quasi über die British Virgin Island guckst und auch in die Nachbarinsel siehst, die zufällig dem Larry Page gehört, der Google-Gründer ist. Mhm. Und wo der Richard sagte, der dann morgens beim Frühstück neben dir sitzt, sagte auch vorgestern, bevor ihr kamt, war der Jeff noch hier. Welcher Jeff denn? Ja, Jeff Bezos. Mit dem habe ich noch Tennis gespielt. Mhm. Okay. Also das ist natürlich schon eine Nummer, wo du dann die Kinnlade runterfällt und denkst, okay, Jesus fand das. Aber was ich noch zu sagen möchte, ist, wenn man dann solche Leute wie den Richard Branson auch mal persönlich kennenlernen durfte, was das für ein einfacher, netter und höflicher Mensch ist, das ist auch für mich auch eine Erkenntnis. Es ist einfach nur ein ganz normaler, in Anführungsstrichen, nicht nur Mensch, sondern Netzwerker, einfach nur nett. Also total nicht abgehoben, hat Spaß an Menschen, man merkt es eben in jeder Faser und hat uns oder mir zum Beispiel auch die seine Handynummer von seinem Neffen gegeben, der bei Virgin Cruises die ganzen Inseln anfährt. Er sagt, oh, so ein Wasserpark wäre doch auch ganz cool. Netzwerker. Ja. Weltklasse. Ja. Also wann hat man solche Erfahrungen mal? Nicht, wenn du am Schreibtisch sitzt.
Ja, ja, genau. Also rausgehen, vernetzen, mit anderen Unternehmern sprechen. Das finde ich sozusagen das Spannende, gerade diese Vernetzung führt ja dazu, dass man nochmal die eigenen Probleme in einem ganz anderen Licht sieht. Das erlebe ich in meinem Unternehmernetzwerk der Entrepreneurs Organization. Mhm. Da passiert sozusagen dieser unternehmerische Austausch ja auch sehr stark. Und du findest dort immer einen Unternehmer, der dein jetziges Problem schon 10-mal gelöst hat und wie der gähnend vor dir steht und sagt, ja, musst du, also das ist jetzt nicht ganz richtig, der sagt nicht musst du, sondern er erzählt dir aus seiner Erfahrung, wie er es gelöst hat. So, ja. Das ist in dem Fall bei EO so ein bisschen vorgegeben, eher aus der eigenen Experience immer ein bisschen zu erzählen. Aber im Prinzip die Probleme, die man selber hat, irgendwer da draußen hat sich schon mal gelöst.
Absolut.
Und das ist sozusagen total wertvoll, da in diesen Austausch zu gehen.
Und wir sind ja eine Schnittmenge der Menschen, mit denen wir uns umgeben. Ob es jetzt 5 oder 10 sind, ist auch egal. Und wenn es deine persönlichen Freunde sind, die nicht Unternehmer sind, sich mit solchen Dingen dann auszutauschen, ist eher müßig. Aber wenn du dann Leute hast, die wie du gerade schon gesagt hast, Ähnliches erlebt haben, ist natürlich umso wertvoller. Ne?
Ja.
Auf jeden Fall.
Roman, du bist aus dem operativen Zirn sozusagen rausgegangen. Du bist jetzt im Beirat. Du hast ja ganz viel Zeit. Womit füllst du denn jetzt deine ganze Zeit?
Ach, ich habe genug zu tun. Also ich hatte bis jetzt noch genug zu tun. Meine Tochter, meine Frau haben hier in Bocholt ein Geschäft geführt, bis vor einigen Tagen noch. Ich habe mich auch bewusst erstmal ein Jahr zurückgenommen und erstmal zu reflektieren, was denn überhaupt meine nächsten Ziele sind. Und für mich war irgendwo immer klar, dass ich gerne, und das ist ja das, was wir auch gerade gesagt haben, sag ich mal, Unternehmertum irgendwie weitergeben möchte. Wir haben 30 Jahre lang gesehen, was gut gelaufen ist, was vielleicht mal jetzt, wie gesagt, nicht Fehler waren, was anders hätte passieren können. Und das mal weiterzugeben, ich hätte gerne jemanden damals 96 gehabt, den ich an meiner Seite gehabt hätte, den ich auch mal hätte fragen können. Wie gesagt, habe ich so nie gehabt. Und das weiterzugeben, das war für mich immer so eine Möglichkeit und auch eine Leidenschaft. Und das jetzt in einem, sag ich mal, Rahmen zu tun, und das kommen wir wieder zu unserem Scale-Up, wo wir uns auch ja ein Stück weit ja kennen, zu tun, war für mich irgendwie ein totaler guter Match. Also ne, wir geben ja quasi, oder wir jetzt vor allen Dingen als Vibbit, geben wir das weiter, was wir bei uns jahrelang wunderbar funktioniert hat, in andere Unternehmen rein. Kann es besten Wissen und Gewissen auch dahinter stehen, genauso wie du es auch gemacht hast. Das ist sehr erfüllend. Nebenher viel Sport. Ne? Also in meinem Alter ist es wichtig, auf seine Gesundheit zu achten.
Ja.
Und Fußball ist weiterhin noch meine Leidenschaft. Vielleicht kommt auch der kleine Ball dazu. Man kennt es ja mit dem Golfen auch, aber da bin ich weit von entfernt noch.
Okay. Also, wenn da draußen jemand ist, der gerade einen guten Sparringspartner braucht, um sein Unternehmen aufs nächste Level zu bringen oder vielleicht auch gerade ein Unternehmen übernommen hat und sozusagen einen guten Sparringspartner braucht, dann bist du als einer von vielen Scale-Up-Coaches, es gibt ja ein paar mehr in unserer Community, stehst du parat und unterstützt. Roman, vielen Dank für das Gespräch. Also so ein bisschen, was mir so hängen bleibt, ist, dass so ein bisschen unternehmerischer Reifegrad entsteht ja eigentlich gar nicht so sehr in dieser ganzen Startup-Phase, in der man so aufbaut, sondern eher dann, wenn wir so ein bisschen in eine Kontinuität kommen und dann später ja eigentlich auch in so eine Reflexion kommen, wo wollen wir denn eigentlich als Unternehmer hin, wo stehen wir und wie können wir halt auch irgendwann wieder loslassen. Und ich finde, das habt ihr, du mit deinem Mitgründer, ihr habt irgendwie über dieses Wassertrampolin und diesen Wachstumspfad, den ihr da bis hin zur, man kann ja sagen, Weltmarktführerschaft gebaut habt, habt ihr da wirklich in ein großartiges Unternehmen aufgebaut, das wirklich zeigt, dass Wachstum auch systematisch sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Und hab da auf jeden Fall viel Disziplin an den Tag gelegt. Und man merkt so ein bisschen die kleinen Punkte eben auch. Also wer sich am Anfang gute Strukturen und ein großes Ziel setzt, der kann halt auch wirklich viel erreichen. Daher, ja.
Absolut richtig. Und du hast das Thema Disziplin angesprochen. Das ist ja nochmal auch ein Stück weit, haben wir so oft gesagt, das Gute an uns beiden gewesen. Also ich bin eher so der Disziplin. Nicht Fanatiker, aber ich habe eher so die Disziplin gehalten. Der Robert, den musstest du immer mit Lasso einfangen, der nach vorne geprescht ist. Und das irgendwo zu matchen, ist natürlich das, was ein B-Hack dann entstehen lässt, was aber auch eine gewisse Disziplin fürs Unternehmertum oder für das Unternehmen wichtig ist. Ne? Mhm. Und wir sind ja noch nicht am Ende. Also wir haben immer noch die große Vision, irgendwann mal so eine Art Disneyland auf dem Wasser zu bauen. Also das haben wir damals noch reingetragen, das werden wir weiter verfolgen. Also du wirst irgendwann mal hoffentlich unsere amphibische Hand sehen, auf dem Wasser ausgegraben, und da schwimmen jede Menge auflassbare Wasserparks drauf, und dann gehst du mit deinen Kindern dahin und wirst den besten Tag deines Lebens haben.
Stark.
Also man darf immer noch groß denken, auch wenn man nur raus ist aus der ganzen Nummer.
Stark. Roman, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Geschichte zu hören von eurem Aufbau und eben auch diese unternehmerische der unternehmerische Reifeprozess, der ja quasi bei euch stattgefunden hat, dass ihr euch jetzt einfach nach 30 Jahren auch einen Schritt zurücknehmen dürft und das weitere Wachstum eures Babys so ein bisschen aus der zweiten Reihe anschauen könnt. Daher vielen Dank für deine Zeit.
Ich habe zu danken und vielen Dank fürs Gespräch, Tim. Hat mich sehr gefreut.